Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zur Folge 45 unseres FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Hier am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
Konstantin Verleinten, hallo.
Bevor wir gleich einsteigen, wollten wir noch einen Hinweis geben zur besseren Nutzung, Handhabung unseres Podcasts, weil immer wieder die Frage aufkommt, wir haben so viele Themen, vielleicht möchte man nicht immer alle hören oder am besten nochmal den einen oder anderen nachhören, dann kann man das natürlich gerne tun, indem man sich die einzelnen Kapitel nochmal heraussucht. Und das gibt es in der Tat schon seit ganz lang, also von Anfang an haben wir das immer gemacht, Kapitelmarken gesetzt. Die findet man nur offensichtlich sehr schwer, haben wir festgestellt. Also ich selbst habe es gerade erst entdeckt, wo es die gibt. Im iTunes Store nämlich sozusagen, wenn man die Folge aufklickt und dann runter geht zu Kapitelmarken.
Ne? Ja, also ne, in diesem lila-weißen Standard-Podcast-Player, der auf dem iPhone vorinstalliert ist, öffnet man die Folge, dann scrollt man runter, dann kommen erstmal die Folgennotizen. Und da drunter ist dann etwas, das heißt Kapitel bzw. Chapter. Und das kann man dann so aufklappen und da sind die dann verborgen. Das ist aber auch von Player zu Player unterschiedlich, ne? Also es gibt da auch andere Podcast-Apps, da funktioniert es halt anders, da sind die anderweitig zu finden, aber es sollte immer irgendwie gehen.
Also. So, und der Charme des Ganzen ist, dass man dann einfach auf die einzelnen Kapitel raufklicken kann und dann sofort quasi in dem Thema drin ist. Das ist natürlich sehr schön. Wir würden es jetzt aber allerdings nochmal erweitern und die einzelnen Kapitel mit den Minutenangaben auch in die Beschreibung reinsetzen, damit man das, wenn man wie ich zu doof ist, das zu finden, dann einfach das manuell machen kann. Also das hoffen wir, wird zur Verbesserung und zur besseren Hörbarkeit des Podcasts beitragen. Ansonsten hätten wir noch eine kleine andere Hausmitteilung.
Genau, Hörern der Sendung ist dieses kleine Ritual zwischen Corinna und mir schon wohl vertraut, indem wir Woche für Woche auf fazeinspruch.de hinweisen und euch dazu aufrufen, dort doch mal ein Abo abzuschließen. Ne? In der Tat kann ich das auch wirklich nur jedem von Herzen empfehlen. Das erscheint, ist ein Digitalmagazin, was sechsmal die Woche erscheint mit juristisch relevanten Texten, Texten aus der FAZ und eben auch exklusiven Stücken, die nur dort erscheinen. Und nun dachten wir uns sozusagen quasi für alle, die eine etwas höhere Hemmschwelle haben, kostenpflichtige Angebote abzuschließen, wir stellen euch das einfach mal für 4 Wochen kostenlos zur Verfügung. Und zwar, indem ihr auf faz.net/Einspruch testen geht. Ein Wort, also faz.net/Einspruch testen, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr, wie gesagt, ein Probeabo abschließen. Das ist 4 Wochen lang kostenlos. Wenn es euch wider Erwarten nicht gefallen sollte, könnt ihr es auch wieder kündigen. Dann kostet es euch eben gar nichts. Andernfalls würde es uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir euch dort als Abonnenten gewinnen könnten. Wie gesagt, dieser Podcast hier ist komplett kostenfrei. Das kostet ein wenig was, aber eben Journalismus muss sich auch irgendwoher finanzieren.
Und am besten heute abschließen, denn da findet sich im FAZ Einspruch Magazin, eben dieser exklusiven Ausgabe, ein Text von Konstantin über die 5 Todsünden beim Semesteranfang.
Ja, genau.
Denn der steht ja jetzt vor der Tür. Ne? Jetzt geht es wieder los mit dem Semester und vielleicht für all diejenigen, die ins Jurastudium starten, hat Konstantin mal aufgeschrieben, was es zu beachten gilt.
Und für alle, die es so schnell nicht mehr schaffen, sei schon darauf hingewiesen, nächste Woche gibt es von mir eine Rezension des neuen Buches von Thomas Fischer. Auch das könnte ja vielleicht den einen oder anderen interessieren. Also nochmal faz.net/Einspruch testen, probiert's aus und ja, das würde uns sehr freuen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den Themen dieses Podcasts.
Genau. Wir haben eine ganze Reihe von Themen im Petto. Erstmal 2 kleinere Nachträge. Einmal in Sachen Banksy, da hatten wir vergangene Woche drüber gesprochen, wie das eigentlich nach deutschem Recht zu handhaben sei. Würden da gerne noch 1-2 Ergänzungen nachreichen. Dann Das Monsanto-Urteil hatten wir vor einigen Wochen bereits in der Sendung. Da war Bayer zu einer extrem, also exorbitant hohen Strafzahlung verurteilt worden, weil ihr Insektenbekämpfungsmittel angeblich Krebs verursachen würde. Das sieht jetzt aber danach aus, als würde sich diese Summe vielleicht doch deutlich reduzieren.
Bayer deshalb, das muss ich kurz dazu sagen, ne, weil das die neue Muttergesellschaft ist von Monsanto, diesem bösen Unternehmen, wie es immer so schön heißt.
Ja, eine der spektakulären Übernahmen dieses Jahr. Stormy Daniels beschäftigt uns mal wieder. Eine Klage von ihr ist abgewiesen worden. Das wird uns Corinna gleich vorstellen, worum es darin ging. Dann ein deutsches Thema. Die Ärztin Christina Hähnel, die hatte uns bereits in der allerersten Sendung dieses Podcasts überhaupt beschäftigt, weil sie auf ihrer Homepage auf die Möglichkeit hingewiesen hat, dass man Abtreibungen bei ihr vornehmen lassen kann und dies als strafbare Werbung nach 219a StGB gewertet wurde. Nun ist das Urteil in ihrem Berufungsverfahren ergangen. Es bleibt bei der Verurteilung. Aber der Richter hat ein paar interessante, sagen wir mal, persönliche Fußnoten hinzugefügt zu einer Urteilsbegründung. Wir haben wohl bald eine neue Justizministerin, sei an dieser Stelle vermerkt. Katharina Barley geht wohl nach Brüssel. Dann hätten wir noch ein, ich nenne es mal wieder das examensrelevante Urteil in Sachen VW, nämlich Zivilprozessrecht durch und durch, rauf und runter quasi.
Und zeigt nochmal die Schönheit von Jura und den Möglichkeiten, die es da gibt und die übrigens auch der Volkswagen-Konzern immer wieder versucht einzusetzen für seine Belange. Das klappt noch nicht immer.
In diesem Fall würde ich sagen, klassischer Streisand-Effekt. Und dann haben wir ebenfalls zum Thema Autos, das ist jetzt irgendwie gebucht jede Woche, einmal Manipulationen bei Opel, Razzia bei Opel und zum anderen ein Bußgeld, das nun gegen Audi verhängt worden ist von, ich meine, 800 Millionen. Dann nochmal Autos, aber unter einem völlig anderen Blickpunkt. Ein Deutscher ist in der Schweiz verurteilt worden zu 4 Jahren Haft wegen Rasens, obwohl eigentlich nichts passiert ist, einfach nur zu schnell gefahren. Das ist eine ganz schön satte Strafe und die muss er aber in Deutschland auch absitzen tatsächlich. Da gab es etwas Streit, ob das vollstreckt werden könne, kann es aber. Zum Abschluss dann, wie steht's das gerechte Urteil?
Genau. Ja. Wir fangen mit Banksy an, ne? Jeder legendäre und inzwischen schon legendäre, spektakuläre Fall von einer Londoner Auktion, wo Banksy sein eigenes Bild geschreddert hat. Da hatten wir vergangene Woche das mal ins deutsche Kaufrecht transferiert, weil wir dachten, das könnte sicherlich in der einen oder anderen Klausur oder in der mündlichen Prüfung mal eine Rolle spielen und hätten dazu noch 2 Ergänzungen.
Genau, da sind wir darauf hingewiesen worden nach der Sendung von aufmerksamen Hörern. Das freut uns übrigens ohnehin immer, wenn Leute uns irgendwie auch ihr Feedback, Kommentare und so weiter geben. Zum einen nämlich der Hinweis, dass sie ja noch gar keinen Gefahrübergang vorgelegen habe zu dem Zeitpunkt, wo das Bild sich selber zerstört hat. Man insofern nicht in dem Sinne von einem Sachmangel sprechen könne. Zum anderen, und das finde ich vielleicht noch eigentlich die spannendere oder zentralere Frage, wir hatten letzte Woche gesagt, naja, hier läge ja Unmöglichkeit vor, das Bild sei ja in einwandfreiem Zustand, also der Kaufvertrag sei über ein Bild in einwandfreiem Zustand geschlossen worden und nun sei es ja kaputt und es gäbe auch kein zweites, daher Unmöglichkeit. Das würde ich auch nach wie vor sagen, kann man so sehen, kann man aber vielleicht auch anders sehen, ja, da müsste man schon nochmal genauer darüber nachdenken, worüber sich die Parteien eigentlich exakt geeinigt haben. Ja, also es wäre ja auch vorstellbar zu sagen, dass das hier ein Fall der Verwendungsabrede nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist.
Gott, das ist so ein schönes Wort. Ja, wir sind jetzt im BGB, ne?
Ja, ja, die guten alten Zeiten lassen grüßen. Und ne, also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, gerade wenn es jetzt so um die Versteigerung moderner Kunst geht, dann geht es ja vielleicht dem Käufer eher darum, eine Wertanlage zu schaffen, den Künstler zu unterstützen und ein Original eben dieses Künstlers in seinem Besitz zu haben und all diese Zwecke würden ja auch nach wie vor erfüllt werden, ja, wenn man natürlich vorausstellt, dass man sagt, nee, Vereinbart war aber dezidiert ein intaktes Bild, beziehungsweise dezidiert ein Bild, das man sich schön an die Wohnzimmerwand hängen kann als Zweck, dann müsste man sagen, ja, es ist unmöglich, aber wie gesagt, man könnte eben auch andersrum argumentieren. Gerade wenn der Käufer das Ding auch tatsächlich haben will in diesem defekten Zustand, dann müsste er natürlich auch darlegen, dass er es eben noch fordern kann und die Leistung insoweit nicht unmöglich ist. Gut, also diese beiden Punkte wollten wir mal nachreichen. Ich würde wirklich sagen, dieser Fall ist echt, also hat echt Examenspotenzial sogar. Ne? Je länger man drüber nachdenkt, desto komplizierter wird er. Auch wenn man dann zu Fragen der Anfechtung kommt und so weiter, da wollen wir jetzt nicht mehr vertieft einsteigen. Das würde, glaube ich, ein bisschen weit führen und ist auch so zur Audio-Darreichung nicht so gut geeignet.
Genau, aber, es wird halt doch ein bisschen komplex.
Genau, aber ich würde jedem tatsächlich empfehlen, sich da auch nochmal seine eigenen Gedanken zuzumachen, denn ist nett und irgendwie, glaube ich, ein ganz hübscher Prüfungsfall. Ja.
Vielleicht nochmal zu deinem ersten Punkt, den du gesagt hattest, die Frage des Gefahrübergangs.
Ja.
Da ist einfach vor allen Dingen relevant, dass eben als kleiner Hinweis an die Jurastudenten, dass dann andere Normen zum Tragen kommen. Ne? Wir haben hier schön Kaufrecht 433 fortfolgende zitiert. Da müsste man dann aber eben springen in die 280er BGB. Ne? Nee. Das wollte ich jetzt einfach nur am Rande. Das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Wie gesagt, dann wird es nicht mehr hörbar. Aber weil wir einen Anspruch haben, hier unsere Jurastudenten nicht alleine im Regen stehen zu lassen. Aber wie gesagt, es geht auch immer nur darum, so Probleme aufzureißen. Und lösen müssen sie es dann selber.
So ist es.
Kommen wir jetzt zu Monsanto. Das war wirklich ein Paukenschlag. Im August war das. Das war ein spektakuläres Urteil, das in San Francisco gefallen ist gegen den Monsanto-Konzern. Wie gesagt, nur wenige Wochen, nachdem die Übernahme von Bayer angekündigt und sogar, glaube ich, vollzogen war, auch zu dem Zeitpunkt, hat eine Jury einem Krebspatienten 290 Millionen Dollar zugesprochen, weil der jahrelang mit dem Glyphosatmittel von Monsanto hantieren musste, nämlich Roundup heißt das, krank geworden ist, und die Jury sah es als erwiesen an, dass das mit der Benutzung dieses Mittels in Zusammenhang stand.
Wir haben das ja auch schon mal ausführlich besprochen in Folge 36 übrigens, für alle, die sich das anhören wollen. Mit den Kapitelmarken wisst ihr jetzt sogar, wie ihr dann genau zu dem Thema kommt.
Genau, und das war ein besonders hoher Schadensersatz, den es hier eben auch in Deutschland gar nicht so gibt. Das ist gar nicht vergleichbar. Da waren 39 Millionen waren Schadensersatz und 250 Millionen waren sogenannter Strafschadensersatz, ne, die punitive damages, die in Amerika immer so für Furore sorgten. Und Bayer hat sich das Ganze nicht gefallen wollen, hat das natürlich harsch kritisiert, dieses spektakuläre Urteil, hat gesagt, das steht quasi im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ne? Denn inzwischen gibt es ja viele, viele Studien, die zeigen, dass Glyphosat eben keine nennenswerte krebserregende Wirkung hat. Und nun hat eine Richterin dem gefolgt, hat gesagt, ja, das sieht so aus, als müssten wir es neu verhandeln. Das war, ich muss das noch so ein bisschen im Konjunktiv setzen, weil die endgültige Entscheidung zu dieser Frage noch nicht entschieden ist. Vergangene Woche gab es eine Anhörung, da hat sie das eben angedeutet, dass sie das Urteil aus zwei Gründen schwierig findet. Zum einen haben die Anwälte die Jury, also die Klägeranwälte, die Jury falsch informiert und maßlos übertrieben, als sie Monsanto mit der Tabakindustrie verglichen haben. Wer sich daran erinnert, das waren ja auch über Jahre hinweg spektakuläre Verfahren, wo dann die Tabakindustrie letztendlich verurteilt wurde, Milliarden Strafzahlungen zu zahlen.
Ja, und angeblich hätte, oder was heißt angeblich, die Tabakindustrie hat gewusst, dass ihre Zigaretten Krebs verursachen, hat aber diese Informationen öffentlich unterdrückt und immer das Gegenteil behauptet. Und so sei es auch bei Monsanto, meinte die Jury damals. Meint genau. Aber nicht die Richterin jetzt.
So, und sie sagte eben, dass der Kläger eben gerade nicht zweifelsfrei oder überzeugende Beweise geliefert habe, dass es tatsächlich eine Böswilligkeit auf der Seite von Monsanto gegeben hat und eine Unterdrückung tatsächlich solcher Erkenntnisse. Also insofern ist das wirklich eine ziemlich dramatische Wende, die es sich da ergeben hat.
Mhm. Und ich glaube, das ist eben, ne, also man, es ist ja so ein bisschen irritierend, dass man einerseits die Entscheidung der Jury hat und dann die Richterin, die ja eben natürlich auch mit der Verfahrensleitung betraut ist, quasi die Sache wieder zunichte machen kann, so scheint es zumindest, ne? Mein Verständnis ist, wobei ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig festlegen will, dass das die Schadenshöhe kann halt irgendwie die Richterin gerade rücken. Und sie sagt jetzt, naja, zumindest diesen bösen Willen hat es nicht gegeben. Und der ist aber, glaube ich, eine Voraussetzung für die Verhängung von Strafschadensersatz.
Naja, nicht ganz. Also letztendlich ist es eben so, dass der Normalfall in so einer Konstellation ist, dass die Richterin, oder also ich in diesem Fall eben die Richterin, das Ganze quasi genehmigt. Ne? So, und dann gibt es aber eine Möglichkeit, und das ist hier eben passiert, dass Bayer quasi das Ganze anficht und nochmal bittet um eine Neuverhandlung. Und hier, also in Ausnahmefällen, wird das eben dann gewährt, zum Beispiel, wenn die Jury eben falsch informiert wurde und wenn es bei der Tatsachenerhebung Fehler gab. Ansonsten geht es eben nur, dann ansonsten wird da ein Haken dran gemacht und dann ist es fix, übrigens auch in der Höhe, da ist dann relativ wenig Spielraum. Aber dann gibt es natürlich noch die Berufungsinstanz, aber die kann wie bei uns in der Revision eigentlich nur Fehler tatsächlich beheben und nicht wirklich das ganze Verfahren neu aufrollen.
Aber das ist hier eben nicht, ne? Denn genau. Sollten wir vielleicht mal klarstellen, das ist nicht die Berufungsinstanz, sondern das ist hier noch die erste Instanz sozusagen.
Genau. Okay. So, und damals, wenn wir uns erinnern, ne, im August ist der Börsenkurs von Bayer dramatisch eingestürzt. 15 Milliarden Euro haben sie an der Börse tatsächlich verloren in diesen dramatischen Tagen. Jetzt könnte das Ganze zumindest glimpflicher ausgehen. Ne? Also man ist ja, das heißt jetzt nicht, dass sie da sozusagen off the hook sind, sondern das heißt, dass es höchstwahrscheinlich wesentlich günstiger wird. Ne? Vielleicht eher ein einstelliger Millionenbetrag. Aber interessanterweise ist eben auch der Aktienkurs von Bayer immer noch wirklich weit unter dem, 20% unter dem, was es damals quasi wert war. Also das auch hier noch zur Vollständigkeit, dass die Klagen gegen Monsanto sind also bei weitem noch nicht entschieden. Es sind übrigens inzwischen knapp 9000 Klagen wohl anhängig. Also ja, also das war natürlich dann auch ein Zeichen damals im August, vielleicht ist auch nochmal zu probieren. Gut. Dann kommen wir zu so einem anderen Dauerbrenner,
auch
der uns
aus
hier
Amerika.
Ja, in der Sendung schon echt oft beschäftigt hat. Ehrlich gesagt halten sich da die juristischen Erkenntnisse so ein bisschen in Grenzen, müssen wir zu unserer Scham gestehen, aber es ist einfach zu schön, um drüber hinwegzugehen. Also Stormy Daniels, der Pornostar, der sich, also die, muss man ja sagen, sich schon seit Monaten eine Fehde mit Donald Trump liefert in unterschiedlichen Konstellationen, hat jetzt tatsächlich eine Niederlage erlitten gegen Donald Trump. Also sie hatte ihm vorgeworfen, sie zu verleugnen. Und zwar geht das zurück auf eine Episode im April diesen Jahres, wo das ja schon so hoch herging, ne, in der Frage, ob Stormy Daniels eine Affäre mit dem Präsidenten hatte und ob sie darüber reden darf. Das war ja, ist ja dieses eine Scharmützel. Und hier geht es um einen Seitenstrang. Sie hatte damals eben schon berichtet auf Twitter, dass sie schon im Jahr 2011, also lange bevor Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, schon überlegt hat, ob sie damit an die Öffentlichkeit geht mit ihrer Affäre mit dem Immobilienmagnaten, und wurde dann aber bedroht, so sagt sie, von einem Mann und hat dann eben eine Zeichnung von diesem Mann ins Internet gestellt. Und Donald Trump hat sich als Präsident der Vereinigten Staaten, wie gesagt, das war im April, fürchterlich lustig gemacht über sie, hat gesagt, diesen Mann hat es niemals gegeben und das wäre ein großer, großer Betrug. Und daraufhin hat sie ihn verklagt wegen Verleumdung und weil, also mit dem Vorwurf eben, das habe ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen und sie Angriffen ausgesetzt. Und damit ist sie jetzt gescheitert. Also denn das Gericht ist sozusagen der Argumentation der Anwälte von Donald Trump eben gefolgt, hat gesagt, also das ist eben so eine, das ist erstmal seine Meinung und die ist ja in Amerika auch durchaus sehr weitreichend geschützt. Und das Zweite ist eben, dass das irgendwie Teil eben des der politischen Übertreibung sei, die in diesem ganzen Zirkus nicht unüblich ist und deswegen durchaus zulässig. Und jetzt muss Stormy Daniels nach dem derzeitigen Stand eben die Kosten der Anwälte von Donald Trump tragen. Da hat er tatsächlich, glaube ich, zuletzt 4 Anwälte damit betraut mit diesem Fall. Es ging auch mehrmals und Klagen eingereicht. Also es war, ist schon jetzt ein ziemlich umfangreich. Also es ist
aber sie hat sich ja auch durch diese ganze Geschichte durchaus neue Einnahmequellen erschlossen. Ja. Sie hat ein Buch geschrieben, habe ich gesehen.
Ja, ihre Memoiren, wo sie...
Und ich habe auch neulich gelesen, sie kommt nach Deutschland.
Irgendwann. Ach komm.
Ja, doch, ist so. Ich weiß leider nicht mehr, was genau der Anlass war. Wir müssen es dann nochmal nachschauen, aber zu irgendwas kommt sie jedenfalls nach Deutschland.
Ah, ja. Okay, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Ja, ja. So, und aber Avenatti hat, das ist ihr Anwalt, Michael Avenatti hat gesagt, na, da gehen wir natürlich in Berufung. Vielleicht das auch nochmal als Randbemerkung. Es ging natürlich auch wieder auf Twitter hoch her. Und Donald Trump wäre einfach echt nicht Donald Trump, wenn er da mal den Mund halten würde und sich vielleicht ein bisschen präsidialer geben würde. Es ist einfach wieder unfassbar, wie er sich auf Twitter geäußert hat. Hat sie ein Horseface genannt, also ein Pferdegesicht, ja. Und ist es halt...
Also hat halt so, hier, sieh her, Pferdegesicht, ich habe gewonnen, so ungefähr sinngemäß, war ja sein Tweet so ein bisschen...
Total, und er könne jetzt einfach gegen ihm das Pferdegesicht und ihren drittklassigen Anwalt jetzt in Texas auch noch irgendwie vorgehen. Also das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Dann hat sie sich mit dem liebevollen Betitelung Tiny eben...
An ihn gewandt.
An ihn gewandt.
Ich nehme an, revanchiert. Es war nicht seine Körpergröße gemeint.
Es war nicht seine Körpergröße gemeint.
Genau. Ja, also es ist schon wirklich einzigartig.
Ja, genau. Aber dabei wollen wir es jetzt auch bewenden lassen. Wir kommen jetzt zu einem wirklich wesentlich ernsteren Thema hier nach Deutschland. Es geht nämlich um die Werbung für Abtreibung, die ja in Deutschland verboten ist. Und da gibt es eine neue Entwicklung.
Genau, also in der Sache eigentlich gar nicht so viel Neues. Ne? Die Ärztin Christina Händel, wie gesagt, wir haben in Folge 1 und auch in Folge 2 über ihren Fall gesprochen, war verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage darauf hingewiesen hat, dass man in ihrer Praxis Abtreibungen vornehmen kann. Der Hinweis war ganz überwiegend sachlicher Natur und der hatte jetzt nicht so einen anpreisenden Charakter. Aber er war natürlich schon mit einem finanziellen Motiv verknüpft. Sie hat meiner Erinnerung nach auch sowas da stehen gehabt, wie dass man bitte Bargeld mitbringen solle. Also es war schon, es hatte natürlich schon irgendwie eine kommerzielle Verknüpfung, wie das ja auch in aller Regel der Fall ist, wenn ich Arzt bin und eine Leistung anbiete und darauf hinweise, dann natürlich schon auch irgendwie mit dem Motiv, dass Leute eben diese Leistung bei mir in Anspruch nehmen und mich dafür bezahlen. Ja, und das reicht eben aus, jedenfalls den deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichten, um von Werbung zu sprechen. Ja, das könnte man vielleicht gemeinsprachlich auch ein bisschen anders sehen, aber man sieht es eben so. Und an dieser Bewertung, die damals zur Verurteilung nach 219a geführt hat, hat das Landgericht Gießen jetzt auch festgehalten in der Berufungsinstanz und hat ebenfalls gesagt, ja, da können wir nichts machen. Es bleibt dabei, aber man hätte offensichtlich gerne was gemacht, denn der Richter hat sich dann anlässlich der Urteilsverkündung eben auch persönlich geäußert und gesagt, sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel im Kampf für ein besseres Gesetz. Ja, also ganz offensichtlich empfindet er Sympathie für ihr Anliegen, sah sich aber nicht imstande, es anders zu entscheiden, ne, welche Optionen hätte es theoretisch für das Gericht gegeben. Zum einen hätten sie natürlich die Verurteilung theoretisch aufheben können, aber da sahen sie eben keinen Raum. Zum anderen hätten sie auch das Verfahren aussetzen und die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorlegen können, wenn sie der Meinung wären, dass dieser 219a, dieser Paragraph, der die Schwangerschaftsabbruchswerbung unter Strafe stellt, verfassungswidrig wäre. Ne? Es gibt
Und darauf hat ja in der Tat die Klägerin auch gehofft, ne? Aber warum hat das Gericht das dann nicht gemacht, wenn
die... also offiziell nicht, einfach weil sie es halt nicht sehen, weil sie eben der Meinung sind, also weil sie diesen Paragraph zwar offensichtlich ablehnen, aber nicht der Meinung sind, dass er tatsächlich verfassungswidrig wäre. Ja, also man kann ja Gesetze auch ablehnen und für nicht gut halten, ohne dass es unbedingt gleich gegen die Verfassung verstößt. Es ist natürlich praktisch auch so, muss man sagen, so eine Vorlage zu schreiben ans Bundesverfassungsgericht, eine, die auch nur den formellen Anforderungen genügt, ist extremst aufwendig und schwierig. Das ist tatsächlich so, dass Richter, glaube ich, auch ein bisschen davor zurückscheuen, das zu machen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt hier speziell der Grund war, aber so ganz allgemein ist das jetzt jedenfalls nichts, wo man mal leichten Herzens sagen würde, ach ja, das lege ich mal vorne. Das ist schon eine Riesensache, das machst du in deiner Richterlaufbahn ein, zwei Mal, wenn überhaupt, ja, in aller Regel. Und wenn du es öfter machst, hast du auch bald einen Ruf weg, muss man auch sagen. Naja, jedenfalls, es gibt natürlich durchaus Akteure.
Ja, es stehen ja andere bereit, ne? Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, glaube ich, ist es eben auch mit im Boot.
Die ist mit im Boot. Die hat zum einen eine Anlaufstelle geschaffen, wo sich eben auch andere Ärzte und Ärztinnen melden können, wenn sie ihrerseits Ärger mit der Staatsanwaltschaft kriegen wegen dem 219a. Die haben ein langes, ausführliches Gutachten verfasst, welches wir auch mal hier in die Shownotes packen werden, das also darlegt, warum nach ihrer Auffassung der 219a gleich gegen etliche Grundrechte verstoßen soll. Zum einen Grundrecht auf Berufsfreiheit, dazu gehört ja schon grundsätzlich auch das Recht, eben meine Leistungen nicht nur anzubieten, sondern auch anzupreisen oder jedenfalls überhaupt darüber zu informieren, dass ich sie anbiete, ja. Die Informationsfreiheit der schwangeren Frauen und das Patientenselbstbestimmungsrecht der schwangeren Frauen als Ausdruck der körperlichen Unversehrtheit. Das alles werde hier angeblich verletzt durch den 219a. Thomas Stadler, ein Rechtsanwalt, der sehr aktiv bloggt, hat auch in seinem Blog noch darauf hingewiesen, dass zu der Zeit, als der 219a in Kraft getreten ist, er ja gewissermaßen noch folgerichtiger gewesen sei, denn damals seien auch Abtreibungen illegal gewesen, ja. Wohingegen jetzt Schwangerschaftsabbrüche ja, naja, auch nicht, ja, muss man, ne, also genau, da wird es dann halt jedenfalls
sind straffrei gestellt, genau, das ist der Punkt, ne?
Unter bestimmten Bedingungen straffrei gestellt sind, wobei das Gesetz da ja auch eine sehr eigenwillige Konstruktion wählt, ne? Also es ist eigentlich verboten, wird aber ist dann eben doch wieder sozusagen straffrei gestellt, aber wird nicht verfolgt, wenn es innerhalb der ersten drei Monate nach Beratungsgespräch und so weiter stattfindet. Also der Zusammenhang zwischen Werbeverbot und Abtreibungsverbot ist nicht mehr ganz derselbe, wie er es war, als der 219a in Kraft trat. Aber man kann natürlich eben auch nicht behaupten, dass Abtreibung jetzt etwas wäre, was so völlig normal so denselben Stellenwert hätte, rechtlich betrachtet, wie, keine Ahnung, irgendwie ein gebrochener Finger, der halt vom Arzt behandelt wird oder so. Ja, es ist eben schon rechtlich was anderes. Jedenfalls, ne, es gibt natürlich schon nach der ersten Instanz gab es eine große rechtspolitische Debatte, ob man das jetzt nicht ändern wolle. Die SPD und die Grünen und die Linken setzen sich alle dafür ein, den 219a abzuschaffen oder zumindest abzuschwächen. Wobei Letzteres dann bedeuten würde, also abschwächen, dass jedenfalls sachliche Informationen erlaubt sind, ne, und nur in Anführungsstrichen die anpreisende Werbung weiterhin verboten bleibt, oder im Falle des Abschaffens dann eben vollständiger Verzicht. Die FDP übrigens auch. Union und AfD halten dagegen und bisher ist es nicht gelungen, einen Kompromiss auszuarbeiten. Ne? Vielleicht hat man auch so ein bisschen gehofft, dass wenn jetzt irgendwie die zweite Instanz aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit freispräche, dass dann der Diskussion ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen werden würde. Diese Hoffnung hätte sich jedenfalls nicht bestätigt. Aber ja, das ist eins der vielen Felder, wo die GroKo sich halt einfach schwer tut, irgendwie einen Kompromiss zu entwickeln. Genau. Bis Herbst hat Katharina Barley, unsere noch Justizministerin, dazu sogleich gesagt, wolle man einen Entwurf vorlegen.
Ah ja, also es geht voran.
Ja, also zumindest hat man ein Datum, das man irgendwie in Aussicht stellt. Aber Herbst, würde ich sagen, haben wir jetzt auch. Also,
der Punkt ist ja, dass...
Auch wenn man es nicht merkt, wenn man rausgeht.
Dass die Mehrheit in der Tat ja im Bundestag dafür vorhanden wäre. Ne? Das, aber eben nicht keine
nicht
Regierung
in der Regierung
mehr.
Aber ja.
Ja. Wollen wir jetzt eigentlich gerade bei Katharina Barley weitermachen? Wolltest du das noch ein bisschen vertiefen? Was?
Ja, also vielleicht nur mit zwei, drei Sätzen. Ne? Gestern ist die Nachricht bekannt geworden, dass Katharina Barley als Spitzenkandidatin der SPD antreten soll für die Europawahl. Die findet statt am 26. Mai 2019. Und damit geht einher, dass sie ihr Amt als Justizministerin wird niederlegen müssen. Ne? Ich glaube, Barley ist schon durchaus jemand, für die es gewissermaßen Sinn ergibt, dass sie auch auf dieser europäischen Ebene antritt. Mhm. Sie ist ja halb Engländerin, also ihr Vater war, wenn ich mich recht entsinne, Engländer. Und ja. Sie hat immer das stark betont, dass sie also diese europäische Identität hat und so weiter. Von daher ergibt es schon Sinn. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie jetzt nicht gerade eine riesige Kontinuität vielleicht in ihrer Karriere hat. Ne? Sie hat in der letzten Legislaturperiode das Familienministerium zum Ende hingeführt, also ab Juni 2017. Sie hat dann noch vom 28. September 2017 bis zum 14. März 2018 geschäftsführend das Arbeitsministerium geführt. Jetzt ist sie eben in der aktuellen Legislaturperiode Justizministerin und nun dann bald auch schon wieder nicht mehr. Ja, also ist sozusagen alles natürlich super hochkarätige Posten, eigentlich eine wahnsinnig steile Karriere, auf denen sie dann jeweils relativ kurz verweilt. Das könnte man jetzt so ein bisschen mit so einem die Stirn drüber entfalten legen. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls.
Das Interessante ist ja, dass auch also das Europaparlament dadurch durchaus hier eine Aufwertung wahrscheinlich erfahren soll, dass der Gedanke von der SPD ist ja auch nachvollziehbar, wenn ja durchaus eine hochkarätige und auch sehr populäre Politikerin dahin entsandt wird. Aber aus ihrer Sicht macht es nicht so viel Sinn, ne?
Ich weiß also, auch nicht. Also
außerdem, es ist interessant natürlich, klar, der europäische Aspekt und aber.
Ja, man hat wohl auch, also jedenfalls war es so in der Presse zu lesen, hat die SPD schon länger versucht, dahin auf sie einzuwirken und sie wollte es erst nicht und dann doch. So heißt es.
Wer ist denn dann diejenige, die Frau, ich glaube Eva Högel, ne?
Also die Bild-Zeitung schreibt, Eva Högel sollte die Nachfolgerin werden. Ich habe das jetzt noch nicht offiziell bestätigen können, aber Eva Högel war ja auch schon, als die GroKo sich formiert hat und noch um die Posten verhandelt wurde, war sie ja schon im Gespräch als potenzielle Justizministerin. Also gut möglich, dass sie es dann tatsächlich wird. Aber gut. Wir wissen es noch nicht.
Das werden wir dann vorstellen, wenn es soweit ist.
Genau.
Kommen wir jetzt zu VW? Oder was haben wir jetzt im Angebot? Ich glaube, es war tatsächlich VW.
Ich habe schon schweißnasse Finger.
Ja. Wir haben uns ja einiges vorgenommen. Vielleicht auch übrigens inspiriert, muss man davor sagen. Das ist eine Geschichte, die zuerst in LTO stand, deinem früheren Arbeitgeber, lieber Konstantin. Ne?
Ja.
Und schön aufgearbeitet war und dann aber auch juristisch nochmal wunderbar aufgegriffen wurde von Benedikt Windau in seinem ZPO-Blog.
Genau.
Und da ist das alles wunderbar nachzulesen.
Man muss vielleicht dazu sagen, es ist auch so ein Thema, was verbal sich nicht ideal anbietet zur Darstellung, aber wir werden unser Bestes geben. Und es ist, das glaube ich, tatsächlich auch ziemlich examensrelevant, jedenfalls fürs Zweite könnte man das sehr schön prüfen, vielleicht sogar fürs Erste, wenn man vertiefte ZPO-Kenntnisse voraussetzt. Also, worum geht es überhaupt? Es war ein Urteil veröffentlicht worden, zunächst auf Twitter und dann hat LTO das aufgegriffen und darüber berichtet, in welchem VW verurteilt worden war vom Landgericht Heilbronn. Es war eine Feststellungsklage. Das Landgericht Heilbronn hat festgestellt, dass VW verpflichtet wäre, Schäden zu ersetzen aus Autos, die von diesem Abgasskandal betroffen sind. Ja, da hatte nämlich eine Frau auf Feststellung eben dessen geklagt, die ein VW Beetle Cabrio gekauft hatte. Der hatte diese Abschalteinrichtung drin.
Ja.
Und das Urteil war interessant, vor allem deshalb, weil das Landgericht Heilbronn VW eben nach 826 BGB, also wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung, verurteilt hat.
Das ist schon auch immer ein Knaller, ne? Auch für alle Nicht-Juristen. Ja. Das ist, wenn so ein Unternehmen wegen klingt schon so wunderbar, ne? Böswilliger, sittenwidriger Schädigung verurteilt wird. Da ist echt
Musik dahinter.
Genau.
Und es ist natürlich auch, ne, denn sonst vertragliche Ansprüche hast du ja als Käufer eben gegen deinen Händler, aber nicht unmittelbar gegen das Unternehmen, es sei denn, vielleicht du hast eben unmittelbar bei dem Unternehmen gekauft.
Das passiert ja bei VW schon.
Das passiert in der Tat auch, aber muss auch nicht so sein, ne? Aber der 826er Anspruch, den, wenn man den denn bejaht, so wie das Landgericht Heilbronn es getan hat, dann hast du den halt auf jeden Fall. Das war also kurzum einfach eine interessante, berichtenswerte Entscheidung und natürlich aus Sicht von VW eine sehr unerfreuliche Entscheidung. Und VW ist ja sehr darauf bedacht, unerfreuliche Entscheidungen aus der Welt und aus der Presse zu halten.
Hm. Und das hat man immer hier so wunderbar behauptet, haben wir eben auch oft, ne? Und deswegen kommt es nicht zum BGH, aber es gab eigentlich nicht so richtig, ich weiß nicht, konnte man das so richtig belegen? Also die haben...
Also es ist zum Beispiel auch bemerkenswert, ich kriege vom OLG, haben jede Woche mindestens 2 Mails mit wieder abgesagten Terminen in Verhandlungen von eben Klägern, die vom Abgasskandal betroffen sind. Ne? Gut, das ist dann auch nicht immer VW auf der anderen Seite, aber kommt durchaus vor.
Und hier wurde eben einfach mal ganz offensichtlich, dass VW alles versucht, um ein rechtskräftiges Urteil zu verhindern, um sozusagen alles immer dann offen zu halten. Und wie haben sie es denn hier gemacht?
Also, ne, denn RTO hatte berichtet, das Urteil sei auch rechtskräftig. Ja, das ist, VW steht aber auf dem Standpunkt, dass sie sagen, nein, 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 das Urteil ist gar nicht rechtskräftig. Wir haben uns ja verglichen, die Klägerin und wir haben einen Vergleich geschlossen, über den Inhalt dieses Vergleichs ist Stillschweigen vereinbart. Und damit ist das Urteil nicht wirksam. Und jetzt ist aber doch sehr die Frage, ob das stimmt, was VW behauptet. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man dann eben sich in die Untiefen der ZPO irgendwie herablassen. Ja, der Zivilprozessordnung, genau. Die haben den Vergleich am 7. August und am 13. August unterzeichnet. Also am 13. August war er dann von beiden Seiten unterzeichnet. Ja. Mhm. Das Urteil wurde den Parteien am 14. August zugestellt.
Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also der Gericht spricht ein Urteil. Also das tatsächlich wurde ja verkündet.
Ja, ne? Genau. Also am 9. August fiel das Urteil, am 14. August wurde es zugestellt.
So, und in dem Moment ist klar, diese Frau hat gewonnen. Also im Grunde genommen könnte sie jetzt die
Eigentlich
Hände
müsste sie
aufhalten,
den Vergleich gar nicht unterzeichnen.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Aber wer weiß, was drinsteht. Ne? Vielleicht
weiß,
ist der Vergleich natürlich viel toller als nur in Anführungsstrichen Schadensersatz. Jedenfalls, ne? Sie hatte ja eigentlich schon Recht bekommen, hat sich trotzdem auf den Vergleich eingelassen. Wird schon ihre Gründe gehabt haben, ja. Dann am 15. August erklärt sie eben, dass sie ihre Klage zurücknimmt. Jetzt kommt der 17. August, da teilt das LG Heilbronn den Parteien mit, dass das Urteil aber doch bereits verkündet worden ist. Ja, und jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, was sind die Rechtswirkungen davon? Ne? Und dafür kommt es auf den 269 Absatz 3 ZPO an, der sagt, wenn die Klage zurückgenommen wird, so ist der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen und ein bereits ergangenes, aber noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos. Das wäre ja hier der Fall. Ne? Das Urteil war bereits ergangen, aber da man dagegen ja noch, also Berufungsfristen und so liefen ja noch, deshalb ist es noch nicht rechtskräftig. Demnach würde es eigentlich wirkungslos werden. Aber das gilt zunächst mal nur, wenn in der Sache nicht mündlich verhandelt worden ist. Warum, fragt man sich. Und wenn mündlich verhandelt worden ist, dann kann diese Wirkung zwar immer noch eintreten, aber dann kann die Klage nur mit Einwilligung des Beklagten zurückgenommen werden. Ja. Warum ist das so?
Also von VW, ne?
Genau,
also ist
von
schon
VW.
Echt irre.
Es ist irre, ne? Es ist tatsächlich irre, denn man würde ja denken, VW, also warum sollte der Beklagte nicht einwilligen? In aller Regel habe ich doch ein Interesse daran, nicht beklagt zu sein. Und in der Tat hat man auch, dazu kommen wir auch so gleich, aber die Ratio erstmal hinter dieser Voraussetzung, dass wenn verhandelt worden ist, dann nur mit Einwilligung des Beklagten, ist natürlich, dass es ja schon auch sein kann, dass ich als Beklagter denke, nee, weißt du, du verklagst mich schon, ich habe diesen ganzen Ärger, wir haben mündlich verhandelt, jetzt will ich auch die Entscheidung, aus der sich ergibt, dass dein Anspruch nicht besteht. Ja, jetzt sehe ich das nicht ein, dass du einfach das hier so anfängst und dann nicht zu Ende führst. Deshalb eben, wenn mündlich verhandelt worden ist, nur mit Einwilligung des Beklagten. Hier war ja mündlich verhandelt worden. Mhm. So,
und das ist jetzt eine Voraussetzung, die das Gesetz vorgibt und die echt gesagt jetzt auch gar nicht so tragend ist, weil hier könnte man ja eben einfach gut argumentieren, wenn VW jetzt auf die Klägerin zugeht und sagt, ich möchte hier diesen Vergleich schließen, um die Sache zu beerdigen, still und heimlich, dann ist das zu Eingeständnis ja,
genau,
oder die
also
Zustimmung
eben,
ja vorausgesetzt.
Das,
ne?
Genau, das wäre ja quasi die Argumentation, dass man sagt, die haben ja einen Vergleich geschlossen, das ist doch die Zustimmung zur Klagerücknahme, was denn sonst? Das ist ja gerade Gegenstand des Vergleichs, dass sie ihre Klage zurücknehmen soll. Und ja,
so einfach ist es nicht.
So einfach ist es eben nicht. Denn, also beziehungsweise das könnte man zwar vielleicht sozusagen auf der Ebene zwischen den Parteien so sehen, dass das so sei, aber die Klagerücknahme ist eine Prozesserklärung. Das heißt, sie muss gegenüber dem Gericht erklärt werden. Das heißt, VW hätte gegenüber dem Gericht erklären müssen, dass es der Klagerücknahme zustimmt. Jetzt gibt's noch die Frage, und das wird wohl von den Gerichten unterschiedlich bewertet, wenn, also die Klägerin hat ja dem Gericht mitgeteilt, dass sie die Klage zurücknimmt. Wenn sie jetzt den Vergleich mit beilegt, würde das dann quasi reichen, weil sich ja aus dem Vergleich ergibt, dass VW zustimmt. Das sieht zum Beispiel das OLG Karlsruhe so. Wer das nachlesen will, wir packen einen Link in die Shownotes zum ZPO-Blog von Benedikt Winder, der diese ganze Thematik da sehr schön aufgearbeitet hat. Es gibt dann auch noch weitere Dinge, ne? Die Zustimmung der Beklagten kann zum Beispiel auch sogar fingiert werden, wird das üblicherweise auch, weil man eben meistens sagt, meistens hat der Beklagte ja ein Interesse daran, dass die Klage zurückgenommen wird. Meistens ist das ja gut für den. Und tatsächlich wäre es auch hier gut für ihn.
Ja, und hier ist es vor allen Dingen die Öffentlichkeit, ne, die ein Interesse daran hat, dass dieses Ding mal nicht...
Genau, hier ist es, ja, ja, aber die spielt ja leider, wenn man so will, im Zivilprozess als Parteiprozess eben keine Rolle. Es gibt dann noch so ein paar weitere Wolten, die führen wir jetzt vielleicht nicht mehr in allen Details aus, die dann eben noch reinspielen bei der Frage, kann man es jetzt fingieren oder kann man es nicht fingieren. Also es ist jedenfalls schon wirklich eine hübsche, weil der 62 ZPO, das ist jetzt auch keine ganz seltene Norm, der kommt schon mal durchaus vor. Hier hat man ihn mit einem aktuellen Bezug. Und naja, das Ende vom Lied jedenfalls ist, dass das Gericht davon ausgeht, so berichtet das LTO, dass die Entscheidung rechtskräftig sei. Das kann man übrigens auch noch mal in einem eigenen Beschluss feststellen lassen, was jetzt eigentlich los ist, wenn es Zweifel über diese Frage gibt. Kann man quasi beantragen lassen, Gericht, sag doch nochmal, was ist denn jetzt? Ist jetzt zurückgenommen oder nicht, ja? Und VW ist natürlich, also für sozusagen auf der nicht ganz rechtlichen Ebene, ist natürlich einfach der Witz, dass die erstens unbedingt vermeiden wollen, dass Dinge, Entscheidungen rechtskräftig werden und es dann in diesem Fall so ein bisschen verbaselt haben, einfach durch eigenes Ungeschick und dann nicht
LTO,
wollen, dass das berichtet wird.
Genau, auch noch darauf hinweisen, dass sie es verbaselt haben.
Genau, ihre angeblich fehlerhafte Berichterstattung, wo eben gar nicht so klar ist, dass die fehlerhaft war, wahrscheinlich war sie eher richtig. Und das ist natürlich jetzt ein, jetzt reden wir auch noch drüber, ist wirklich ein klassischer Fall des Streisand-Effekts, wo man versucht, Dinge aus der Welt zu schaffen und am Ende viel mehr Aufmerksamkeit dafür generiert, als andernfalls gegeben gewesen.
Benannt übrigens nach Barbara Streisand, diese legendäre Schauspielerin, die vielleicht auch viele Hörer gar nicht mehr kennen.
Ja, ich glaube dem Namen nach schon.
Naja, also das wirklich, man möchte einmal wirklich auch gerne wissen, wie viel VW jetzt geboten hat, oder?
Ja, wäre interessant natürlich.
Mann, ich würde das so gerne wissen. Aber das müssen wir jetzt mal auf sich beruhen lassen. Vielleicht kriegen wir das ja noch anderweitig bei Gelegenheit mal raus. Mhm. Kommen wir jetzt noch mal zu den anderen Schurken, wenn man das überhaupt so sagen kann. Doch, bei Audi muss man sagen, ist ja auch eine Tochtergesellschaft von Volkswagen, gab es insofern eine neue Entwicklung, als die nun auch ordentlich zahlen müssen. Und zwar 800 Millionen Euro Geldbuße an die Staatsanwaltschaft München. Und das Ganze, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu beerdigen, das eben die Staatsanwaltschaft München geführt hat. Die ermitteln ja schon seit längerer Zeit, ne, gegen diverse Manager, aber eben auch gegen den Konzern. Und zwar ist das ja immer in Deutschland ein bisschen schwierig. Unternehmensstrafrecht gibt es eigentlich gar nicht, aber zumindest in eingeschränkter Form im Ordnungswidrigkeitengesetz. Und zwar geht es dann darum, dass eine Pflicht vernachlässigt wurde, nämlich die Aufsichtspflicht sozusagen des Managements. Die Aufsichtspflicht des Managements. Ne, die haben im Grunde genommen einfach die Augen zugemacht, fahrlässigerweise, und nicht geguckt, ob es da irgendwelche strafbaren Handlungen im Unternehmen gibt. Und dafür kann man eben belangt werden. Und die Staatsanwaltschaft hat das Ganze angesetzt auf 800 Millionen Euro. Da sind 5 Millionen quasi die Ahndung, also die Strafe als solche. Und 795 Millionen ist eine Abschöpfung des Gewinns, den eben der Audi-Konzern mit diesen Abschaltvorrichtungen gemacht hat. Es geht natürlich auch hier wieder darum, ne, dass sie die Behörden bei beduppt haben, also eben diese nicht offenbart haben, dass die Einhaltung der Grenzwerte nur möglich ist, weil sie eine Abschaltvorrichtung eingebaut haben in diversen Autos und das Ganze eben nur so durch die Zulassung bekommen haben. So, und das hat es übrigens auch schon bei Volkswagen gegeben. Die mussten 1 Milliarde im Sommer.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Genau, war ein gleicher Mechanismus. Ist übrigens vielleicht noch ganz interessant, wie man auf die 795 Millionen Euro kommt, die Audi dafür abdrücken muss. Also das ist eine ganz wunderbare Berechnung. Ne, da wurden natürlich einerseits die Gewinne aus der Veräußerung der betroffenen Fahrzeuge berechnet, ne? Also auch Wettbewerbsvorteile berücksichtigt und auf der anderen Seite Aufwendungen, die Audi jetzt ja schon tätigen musste, unter anderem auch diese horrenden Strafzahlungen in den Vereinigten Staaten.
So, und die werden
in der Tat berücksichtigt.
Naja, ich meine, wenn man es jetzt ganz streng wirklich eben nur Gewinnabschöpfung sagt, ja, klar, gut, dann ist das vermutlich so, ne? Aber das ist ja, also, ne, es gibt ja vielleicht so, man wundert sich ja sowieso, dass das nach einem Ordnungswidrigkeitenrecht stattfindet, ne? Also es gibt ja die Forderung nach einem Unternehmensstrafrecht jetzt auch gerade befeuert durch diesen ganzen Abgasskandal. Und ich glaube, das wäre auch wirklich mal ein sinnvolles Mittel, weil mit dem OWI-Recht hat man dann eben letztlich nur diese Gewinnabschöpfung und die eigentliche Strafe. Ja, also wirklich das, was über Gewinnabschöpfung hinausgeht von 5 Millionen, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja nichts für.
Ja, und wenn man es mal runterbricht, ne, also die haben hier einen Zeitraum zwischen 2004 und 2018 zugrunde gelegt. Das finde ich übrigens sehr früh, ne? 2004.
Allerdings.
Also nach meinem Kenntnisstand war bis jetzt 2006 immer die Rede in Amerika, wo es eben losgegangen sein soll. Jetzt hier 2004 und es sollen wirklich 4,9 Millionen Fahrzeuge, also fast 5 Millionen Fahrzeuge betroffen sein, finde ich auch gigantisch.
Also 1 Euro Strafe pro Fahrzeug.
Nö, 160.
Ja, naja, aber Gewinnabschöpfung. Aber es waren ja nur 5 Millionen tatsächliche Strafzahlungen.
Genau, aber das ist da gedeckelt, ne, auf 5 Millionen.
Ja, ich weiß, es geht nicht mehr. Also
aber ehrlich gesagt, 160 Euro pro Fahrzeug, Gewinnabschöpfung.
Naja, schwer zu... Kann ich nicht einschätzen, wie viel mehr Gewinn man jetzt dadurch tatsächlich gemacht hat.
Ich natürlich auch nicht. Es kam mir nur sehr wenig vor.
Ja, es wirkt etwas bescheiden, das stimmt allerdings.
Genau, und
wenn es tatsächlich so war, dann muss man sagen, war es ein extrem schlechtes Geschäft, diesen ganzen Mist zu machen.
Ja, natürlich. Also ich meine, wie gesagt, da sind ja jetzt die horrenden Strafzahlungen in Amerika auch noch dabei, ne? Also dann wäre es wahrscheinlich...
Auch wieder wahr.
Aber ich weiß, man kann sich nicht vorstellen, dass sie wirklich so viel mehr... abgezweigt hätten hier, also oder den
nee,
abgefordert hätten.
Ich glaube auch
hätten.
Nicht, dass, ja.
Naja, nochmal kurz zu Opel, der war jetzt sozusagen der letzte im Bunde der deutschen Fahrzeughersteller, die jetzt auch Ärger bekommen haben, obwohl, ehrlich gesagt, das reicht auch schon 3 Jahre zurück, ja. Also jetzt wurde es aber ernst, weil jetzt natürlich auch die Ermittler losgezogen sind, zum ersten Mal eine Razzia gemacht haben, bei Opel in Rüsselsheim und haben da, also ermitteln eben wegen Betruges, auch hier wieder das Gleiche, eben sollen eine Abschaltvorrichtung eingebaut haben, wobei im Fall von Opel noch unklar ist, wie rechtswidrig die gewesen ist, denn es gibt ja diese merkwürdige Konstellation, dass die entsprechende EU-Verordnung aus dem Jahr 2007 tatsächlich Abschaltvorrichtungen ganz klar verbietet, allerdings nicht, wenn sie zum Schutz des Motors notwendig sind. Und das ist das berühmte Thermofenster, was sozusagen erlaubt, diese Abschalteinrichtung einzusetzen zu Temperaturen, die hier in Deutschland gang und gäbe sind, ja, also im niedrigen zweistelligen Bereich. Und dann soll es schon irgendwie möglich sein, dass man dieses Ding einsetzt. Nun ja. Also
also eigentlich den ganzen Winter durch mal.
Ja, ne, oder auch Frühjahr und Herbst, ne? So. Aber letztendlich muss man jetzt sehen, was dabei rumkommt. Ne? Also das sind auch hier natürlich erstmal nur Ermittlungen, die getätigt werden. Es steht jetzt noch die Entscheidung des Kraftfahrtbundesamtes aus, die womöglich jetzt eine Rückrufaktion
anordnen.
Da sollen wohl 100.000 betroffen sein. Und das ist aber, glaube ich, noch nicht durch. Das steht nur im Raum im Moment.
Tja.
So, also das mal wieder zum Diesel-Konzern. Wer es nicht mehr hören kann, es geht uns ein bisschen ähnlich. Aber um die Übersicht da zu behalten, ist leider echt ein super wichtiges Thema.
Ja, dachten also,
wir uns, müssen wir
was
das
meinst
echt
du, wie lange uns das noch verfolgen wird?
Ja. Also. Denn vielleicht, um das nochmal abzuschließen, also bei Volkswagen und Audi ist es ziemlich klar, da ist deutlich, hier wurden Abschalteinrichtungen eingesetzt. Bei Opel, wie gesagt, muss man die Vorwürfe noch klären, bei Daimler auch. Und bei BMW wurde untersucht, aber das wurde wohl mit einer Fahrlässigkeit begründet. Also hier soll irgendwie versehentlich die falsche Software aufgespielt worden sein. Und deswegen hat man erst bei BMW einiges vermutet, aber hat dann wieder die Ermittlungen eingestellt, soweit ich weiß. Das nur der Vollständigkeit halber.
Gut. Dann soll es das vielleicht gewesen sein zu dem Komplex?
Vielleicht noch so ganz zuletzt, ja. Diese 800 Millionen Euro werden jetzt, so wird zumindest überlegt, zum ersten Mal eingesetzt, um Dieselfahrer ruhig zu stellen, kann man das so sagen?
Ach so. Wer vielleicht?
Genau, also da hatte der Finanzminister, glaube ich, von Bayern schon gesagt, das fließt jetzt nicht rein in den Landeshaushalt, sondern soll denen zugutekommen, obwohl sich da wahrscheinlich auch schon wieder Folgefragen ergeben. Ne?
Klar,
denn wer
wem
wird
denn alles? Ja, nämlich
nur Audi-Fahrern oder auch Volkswagen-Fahrern oder allen anderen oder wie
gut,
auch immer.
Oder selbst wenn man es jetzt, sagen wir mal, auf Audi beschränken würde, aber dann allen, weißt du, auch denen im Ausland oder wie?
Ist,
ich glaube kaum.
Schräg.
Ja, also, ne, ist eigentlich eine ganz interessante Frage, wie das konkret geschehen soll.
Ja. Ist jetzt erstmal nur ein Versprechen, ne?
Ja.
Da werden wir nochmal nachreichen, wenn wir klarer sehen.
Ja.
So, wo sind wir denn jetzt?
In der Schweiz.
In der Schweiz, tatsächlich beim Gotthardtunnel.
Ja, auch ein Autothema, aber wie schon versprochen, ganz was anderes, hat nichts mit irgendwie Abgaswerten zu tun.
Genau, denn was sich jetzt ergeben hat, ist, dass der Raser aus dem Gotthardtunnel jetzt ins Gefängnis muss. Ich glaube übrigens, er ist schon.
Ist schon, okay.
Eingewandert jetzt in den letzten Tagen. Deswegen spielte das hier eine Rolle. Ist übrigens auch ein Hinweis, den wir von einem Hörer bekommen haben. Herzlichen Dank. Der Hörer, das kann ich vielleicht gleich nochmal sagen, fand das extrem ungerecht, das Urteil, was dem Ganzen zugrunde liegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich dem anschließen würde. Aber wir erzählen erstmal, worum es ging. Also vor nunmehr vier Jahren, am 14. Juli 2014, ist ein 39 Jahre alter Mann aus dem Kreis Ludwigsburg, eben hier im Süden Deutschlands, durch den Gotthardtunnel gerast, muss man sagen, und hat die Höchstgeschwindigkeit lag bei 80 km/h. Er selber hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 km/h und hatte insgesamt 10 Überholmanöver da getätigt. 15 Autos hat er quasi hinter sich gelassen. Man muss sagen, er ist dann noch weitergefahren, auch nochmal beim anderen Tunnel, hat er Ähnliches gemacht. In der Spitzengeschwindigkeit lag bei 200 km/h. Unter anderem auch, weil er der Polizei entkommen wollte, die sich dann an seine Fersen gesetzt hatte.
Das war dann in der 120er-Zone.
Das war in der
120er. Aber das war natürlich auch
deutlich zu viel. Ja. Man muss sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber das Ganze hatte für ihn ein juristisches Nachspiel. In Deutschland wäre das nur eine Ordnungswidrigkeit. In der Schweiz ist das strafbar, und zwar wegen Gefährdung des Lebens und wiederholter grober qualifizierter Verletzung der Verkehrsregeln. Und dafür wurde er auch verurteilt, und zwar interessanterweise in Abwesenheit. Ja, dieses Urteil ist vergangenes Jahr ergangen, im Februar, und da hatte ihn ein geschworenes Gericht eben verurteilt zu 30 Monaten Haft.
Ja, ich habe eingangs 4 Jahre gesagt, das hatte ich mir dann irgendwie falsch eingeprägt. Aber gut, 30 Monate ist ja auch schon ziemlich satt.
Genau, das ist ein bisschen schwierig unter schweizerischem Recht. Tatsächlich kommt dann nur 1 Jahr, also 12 Monate raus. Da wird so ein bisschen was verrechnet. Das lassen wir jetzt hier einfach mal unter dem Tisch fallen. Aber tatsächlich ging es die ganze Zeit jetzt um die Frage, kann ein deutscher Staatsbürger, der in der Schweiz in Abwesenheit verurteilt wurde, zu 12 Monaten Haft, tatsächlich dazu gezwungen werden, diese Haft auch anzutreten und abzusitzen.
Hier in Deutschland, genau.
Da gab es dann so einen Antrag, den eben die Schweiz gestellt hat. Das sozusagen wollten sie dann den deutschen Kollegen überlassen. So. Hm. So, da haben sie den Antrag gestellt, die Strafe gegen den deutschen Staatsangehörigen in Deutschland zu verstrecken. So, und das Landgericht hatte dieses noch abgelehnt. Und zwar im März haben die einfach gesagt, das geht eben nicht, denn hier in Deutschland wäre es eben nur eine Ordnungswidrigkeit und allenfalls eine Geldbuße könnte verhängt werden. Und das sei eben unverhältnismäßig, wenn man stattdessen dafür ein Jahr in Bau wandert. Und das Oberlandesgericht Stuttgart hat das aber anders gesehen. Die haben eben ziemlich eindeutig gesagt, naja, nach den internationalen Regeln ist es eben so, dass die dass das Ganze nur insofern vergleichbar sein muss, als dass das überhaupt sanktioniert wird. Mhm. Ja.
Und also diese Doppelstrafbarkeit, wie man so sagt, da reicht es auch, dass es einmal eine Straftat und einmal eine Ordnungswidrigkeit ist. Oder?
Genau. Aha. Und es sei ja ohnehin, war so ein bisschen so ein nachgeschobenes Argument, die haben ihn gesagt, also auch seit einiger Zeit, ich glaube auch im vergangenen Jahr, wurde hier noch ein Straftatbestand nachgeschoben, der ja diese Autorennen unter Strafe stellte. Ne? Das war natürlich zu dem Zeitpunkt, als der Mann da durch den Gotthardtunnel raste, überhaupt noch gar nicht virulent, aber haben so ein bisschen das als Argument genommen, um zu zeigen, na, hier in Deutschland haben wir so eine ähnliche Auffassung von solchen Rasereien, nämlich dass sowas unter Strafe gehört.
Ja, die Idee ist ja wahrscheinlich, dass man sagt, ne, wir vollstrecken keine Urteile, wenn sie gegen unseren Ort Republik verstoßen, aber das ist ja hier ganz offensichtlich nicht der Fall, denn inzwischen ist das bei uns ja sogar auch eine Straftat und insofern keineswegs unvereinbar mit unseren Grundüberzeugungen.
Genau. Und dann haben sie eben nochmal verglichen, haben gesagt, naja, also okay, hier in Deutschland wäre es vielleicht eher eine Geldbuße damals gewesen, aber jedenfalls sind die 12 Monate Haft nicht so unerträglich und unvertretbar, dass das hier eine Rolle spielen würde. Mhm. Also die Haftstrafe muss er antreten, hat das Oberlandesgericht Stuttgart gesagt und das ist jetzt wohl auch geschehen.
Ja, das Geschwindigkeitsübertretungen im Ausland teuer werden können, war ja schon hinlänglich bekannt, aber tatsächlich kann man dafür sogar ins Gefängnis gehen.
Ja, das sollte man sich vielleicht in Erinnerung rufen, wenn man der Meinung ist, man könne genauso schnell fahren, wie das in Deutschland mitunter der Fall ist, obwohl im Tunnel geht es bei uns natürlich auch nicht. Ne?
Ja, ja.
Schon ein dickes Ei. Deswegen ehrlich gesagt, tue ich mir das schwer, da zu sagen, ja, ungerecht auch mit. Natürlich ist es immer unschön, wenn jemand in Abwesenheit verurteilt wird, aber hier hat übrigens das Oberlandesgericht auch argumentiert, naja, also erstens wusste er, hatte er Kenntnis darüber, über dieses Strafverfahren.
Er
ist nicht erschienen, auch unentschuldigt geblieben und er hatte übrigens einen Pflichtverteidiger und der hat auch in seiner Sache plädiert.
Ja, gut, da kann man jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ein völlig irgendwie gegen grundlegende Verfahrensprinzipien so verstoßen
würde. Genau, so haben die es eben jedenfalls gesehen. Also das dazu. Jetzt kommen wir zum gerechten Urteil.
Genau, das hier haben wir mal so anheimgestellt, ob es das gerechte Urteil ist oder nicht. Könnt ihr uns ja auch gerne sagen, ob ihr es gerecht findet. blogs.faz.net/Einspruch. Da könnt ihr uns eure Meinung zur Sendung mitteilen. Eben auch, ob ihr findet, dass das angemessen ist, dass man jetzt tatsächlich dann eben fürs Rasen in diesem Fall in Haft muss oder nicht.
Genau, das gerechte Urteil betrifft jetzt Grabsteine in einem Freizeitpark, so merkwürdig das klingt, aber ja, offensichtlich.
Makaber, aber wahr.
Ja, offensichtlich gibt es in Unterfranken eben einen Freizeitparkbetreiber, der es irgendwie ganz schön fand, mal für eine echte Gruselstimmung zu sorgen. Ich nehme an, es hatte schon in irgendeiner Art und Weise was mit Halloween zu tun.
Ja, ich glaube, es war so eine Art Gruselkabinett oder eben also ein
Horrorlazarett.
Horrorlazarett ist das Wort, okay.
Ja. Ja. Und da hat er zu Dekorationszwecken eben echte Grabsteine aufgestellt. Und dann ist echt gesagt, was ganz schrecklich passiert. War eine Besucherin und die hatte tatsächlich, die war 13 und die hatte den Grabstein ihres Großvaters da gesehen und fand das, ehrlich gesagt, wahrscheinlich so ein bisschen schrecklich.
Ja.
Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, Grabsteine anonymer Art oder jedenfalls von Leuten, die einen nicht betreffen, haben ja vielleicht auch eben nichts Einschüchterndes oder irgendwie was Schreckliches oder sind vielleicht auch ästhetisch eigentlich ganz schön. Aber dann, wenn man dann quasi den Grabstein des Großvaters da sieht, dann kann einem schon der Spaß verstehen.
Ja, und eben so ein bisschen herabgewürdigt zu Entertainment-Zwecken auf so einem Ding. Wie kam es denn dazu? Also wie ist er da gelandet?
Es war eben einfach so, dass der Freizeitparkbetreiber eben dieses Ding hatte oder das machen wollte und dann zu einem Steinmetz gegangen ist. Und dieser Steinmetz hatte wohl ausrangierte Grabsteine. Also es war jetzt nicht so
Gräbern. Genau. Also ein Grab bleibt ja nicht auf alle Ewigkeit da bestehen. Also,
beziehungsweise man muss es immer verlängern. Genau. Und irgendwann hat die Familie wohl offensichtlich gesagt, das machen wir jetzt eben nicht mehr. Ist ja auch mit Kosten und viel Aufwand verbunden und so weiter. Und dann geht das eben offensichtlich wieder zurück an den Steinmetz. Und der hatte dann schon, als er mit diesem Freizeitparkbetreiber da handelseinig wurde, gesagt, naja, ihr müsst aber die Einschriften eben entfernen. Ja. Und dann hat er sich rausgeredet und dachte so, ja, ich dachte, das wäre passiert, ist aber nicht passiert so. Und ja, das Ganze hatte jetzt eben Konsequenzen. Das Ganze ist eben eine öffentliche Zuschaustellung gewesen und ein Straftatbestand, weil es nämlich die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zur Folge hat. Das ist geregelt in 189 Strafgesetzbuch und ist eben insofern ahndungswürdig. Und das Ganze wurde jetzt mit einer Geldstrafe von 1200 Euro bestraft.
Ja.
So. Das, ja.
Ja, da hat das Horror-Lazarett auf jeden Fall mal dann wirklich horrorhaft gewirkt, wahrscheinlich in dem Moment. Ja, finden wir gerecht.
Finden wir ganz gerecht. Ja. Ja. Okay. Sollte man ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen.
Gut, dann sind wir ja diesmal nur knapp über eine Stunde, sehr an. Ja. Und das gibt mir Zeit, auch zum Abschluss nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr unter faz.net/Einspruch testen unser wunderbares Einspruch-Abo mal kostenlos für 4 Wochen ausprobieren könnt. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten gebt uns Sternchenwertungen im iTunes Store, auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Ciao.